Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und heute wollen wir uns mit dem Kampf von Dungeon Crawl Classics beschäftigen. Der Kampf ist, wie eigentlich auch der Rest in dem Spiel, relativ einfach, würde ich sagen.
Ja, also wenn man einmal ein D20-Spiel gespielt hat oder OD&D oder sowas, dann weiß man sowieso schon, ich sag mal, 80% des Kampfes, so die wichtigsten Sachen. Und die Details hat man sehr schnell drauf, weil die auch eben nur Details und leichte Abwandlungen sind.
Ja, genau. Im Grunde genommen kennen wir den ganzen Ablauf ja. Also vor der ersten Runde prüft man als Spielleiter, ob irgendwie eine Überraschung vorliegt. Wenn tatsächlich eine Überraschung vorliegt und die Spielercharaktere überrascht werden, dann haben die Gegner zuerst die Initiative und dürfen handeln. Und ansonsten handeln anschließend die Charaktere und die Monster in Reihenfolge ihrer Initiative. Angriffe werden durchgeführt, man zaubert, man hat verschiedene Aktionen, man läuft hin und her und so weiter. Schauen wir uns alles gleich an, wie das genau funktioniert. Ist aber tatsächlich relativ bekannt, würde ich auch sagen.
Jeder, der ein Rollenspiel gespielt hat, hat zumindest die Grundidee davon sofort raus. Ein paar Überraschungen sind drin und das sind die, die das Ganze dann wieder so schlau machen.
Ja. Aber ansonsten auch hier, der Kampf wird in Runden gemessen. Das heißt, eine Runde dauert circa 10 Sekunden. Es gibt dann anschließend Phasen noch. Das sind längere Phasen, zum Beispiel, wenn man ein Gewölbe erkundet oder in einem Labyrinth irgendwie umherläuft. Die gehen dann so 10 Minuten. Das ist dann wichtig für eine andere Form von Zeitrechnung. Da muss man dann irgendwie schauen, zum Beispiel für Begegnungen innerhalb des Dungeons oder vielleicht für Zaubersprüche, die irgendwie gewisse Phasen lang dauern. Aber ein Kampf funktioniert eigentlich immer über kurze Runden mit einem Schlagabtausch, der auch relativ zügig geht, weil es ist ja im Grunde dann doch sehr oldschoolig hier. Das heißt also, viel Regelwerk gibt es nicht.
Also das mit den Phasen, alle OD&D-Spieler kennen auch die Phasen. Das ist diese 10 Minuten, das ist dann für die Dungeon-Erkundung, wenn da Zeiten gebraucht werden, ist das kennt jeder. Und hier ist also auch ganz einfache Regel. Ein Kampf dauert im Normalfall eine Phase insgesamt. Das heißt, bloß weil wir jetzt der nach 6 Runden vorbei ist und dann eigentlich nur eine Minute rum wäre, tut man trotzdem so, als wäre eine Phase rum, weil sonst die Buchhaltung einfach völlig wahnsinnig wird.
Schauen wir uns doch mal so ein paar Kennwerte an, die wichtig sind für so einen Kampf. Das wäre zum Beispiel die Initiative, die Rüstungsklasse, der Angriff und die Trefferpunkte von so einem Charakter. Wir gehen die mal so nach und nach durch und beschreiben kurz, was das ist. Fangen wir mal mit der Initiative an. Das ist im Grunde die Reihenfolge, in der man handeln darf.
Also die Regel heißt, man würfelt ein W20, zählt die Initiative dazu und die höchste Zahl fängt an. Ganz klassische Initiative-Regelung. Besonderheit hier, wenn man einen Trichter spielt, jeder Spieler 3 bis 4 Figuren hat, dann würden natürlich auch alle wahnsinnig werden, wenn jede Initiative einzeln gewürfelt wird. Und deswegen gibt es hier eine sehr einfache Regelung. Es wird einfach von diesem Pulk an Charakteren, an 0. Stufe Bauern, die der Spieler hat, da wird der beste Initiative-Bonus genommen und damit wird gewürfelt. Und alle Charaktere dieses einen Spielers sind dran, wenn der Spieler dran ist oder halt die Figur dran ist mit der besten Initiative ausgewürfelten. Dann ist noch, dass man seine Charakterbögen entsprechend auf den Tisch legt, dass man eine Marschordnung hat, was im Kampf ja auch ganz wichtig ist. Man legt die einfach übereinander und der Charakter, der am weitesten in der Tischmitte liegt oder der Bogen, der ist vorne. Und damit ist der Kampf ziemlich überschaubar, trotz 20 Figuren. Wir haben ja schon ein paar Trichter gespielt. Das lief ja eigentlich mal ganz gut, oder?
Das stimmt, ja. Also das ist eine ziemlich kluge Art und Weise, die Sachen zu ordnen, ja. Sollte es mal zu einer Situation kommen, wo beide dieselbe Initiative auswürfeln, dann zählt der höhere Geschicklichkeitswert. Sollte dann immer noch ein Gleichstand herrschen, dann entscheidet der höhere Trefferwürfel.
Genau, der zweite wichtige Wert ist die Rüstungsklasse. Und die ist mit dem Angriffswurf gemeinsam. Also je höher die Rüstung ist, es ist aufsteigende Rüstungsklasse. Wir arbeiten hier mit einem Angriffsbonus. Insofern, ein Ungerüsteter hat eine Rüstungsklasse von 10 und die Rüstungsteile geben dann jeweils Boni da drauf, sodass man dann da immer höher steigt. Und das ist der Wurf, oder das ist der Schwierigkeitsgrad für den Angriffswurf. Also ein Astrologe der Stufe 0 hat einen Angriffsbonus von 0 und der Goblin, mit dem er ringt, der hat eine Rüstungsklasse von 10 und dann würfelt er ein W20 und wenn er wenigstens eine 10 hat, dann hat er den Gegner getroffen und es gibt Schaden. Das ist die einfache Regelung, die jeder seit D20 eigentlich kennt.
Die Rüstung hat allerdings noch eine andere kleine Bedeutung und zwar ist sie bei Patzern sehr wichtig. Dazu kommen wir gleich, wenn wir uns diese Sachen ein bisschen genauer anschauen. Mhm. Ja, das nächste war dann der Angriffswurf. Da hast du ja auch schon erzählt im Grunde, wie das genau funktioniert. Also wir würfeln mit unserem Aktionswürfel. Das könnte ein W20 sein, wenn wir eben ein menschlicher Krieger sind. Oder es ist ein W16, wenn man ein Halbling ist. Und dann addiert man eben seinen Angriffsmodifikator dazu. Der ist zum Beispiel bei Kriegern und Zwergen ein bisschen anders. Die würfeln da ihren Kriegerwürfel dazu. Und das ist also kein fester Modifikator von irgendwie plus 1 oder plus 2, sondern ist je nachdem, was dieser Würfel anzeigt, das wird auf den Angriffswurf drauf gerechnet.
Ein Krieger Stufe 1 hat Kriegerwürfel von W3 und dann würfelt da sein W20, würfelt noch ein W3, das Ganze wird zusammengezählt, das ist das eine. Und wenn der Kriegerwürfel mindestens eine 3 anzeigt, hat das nochmal eine besondere Auswirkung, nämlich Krieger und Zwerge können Sonderaktionen im Kampf machen. Jemanden über die Klippe schubsen, entwaffnen, umwerfen, so solche Dinge. Und die sagen das Feuer an, denken sich irgendwas Cooles aus. Und wenn dann der Kriegerwürfel, der mitgewürfelt wird, eine 3 anzeigt, dann ist das gelungen. Vorausgesetzt, er hat überhaupt getroffen. Wenn er nicht trifft, dann klappt auch die Sonderaktion nicht.
Und wenn der Angriff erfolgreich war, fügt man Schaden zu. Der ist unterschiedlich, je nachdem, was für eine Waffe man hat und je nachdem, wie stark der Charakter auch ist. Und dieser Schaden wird dann von den Trefferpunkten abgezogen. Das heißt, jeder Charakter hat eine gewisse Anzahl von Trefferpunkten und wenn man auf Stufe 0 startet, hat man 1W4 Trefferpunkte. Und wenn man ein Zauberkundiger der Stufe 1 ist, dann hat man nochmal 1W4 Trefferpunkte dazu. Allerdings hat zum Beispiel der Krieger dann gleich 1W12 Trefferpunkte mehr. Das ist natürlich dann schon ganz gut und recht robust im Kampf. Ich sag mal so, grundsätzlich, je größer die Monster sind, umso schwieriger wird es sein, sie umzubringen. Denn es gibt Monster, die sind dann ziemlich stark, die haben ziemlich viele Trefferpunkte und da muss man vielleicht einen besseren Weg finden, um sie zu umgehen. Man könnte sie dann zum Beispiel in eine Falle locken oder man könnte einfach an ihnen vorbeischleichen oder irgendwie kreativ die ganze Sache lösen.
Gerade so bis Stufe 3 sollte man das auf jeden Fall. Ne? Wie gesagt, man kann hier durchaus mit den Göttern Schach spielen, schon auf Stufe 1. Wenn man dann einem Titanen gegenübersteht, dann ist es vielleicht nicht sinnvoll, sein Schwert zu ziehen und loszustürmen. Weder in der ersten, zweiten noch in der dritten Stufe. Nee, das ist ja nicht ganz richtig. Da kommen wir gleich drauf. So wahnsinnig tödlich ist es dann ja auch wieder nicht. Aber die großen Gegner zu besiegen ist nicht so einfach.
Ich sag mal, es ist immer herausfordernd. Also ich habe bisher in jedem Abenteuer irgendwie Situationen erlesen, die ich schon als sehr herausfordernd angesehen habe. Das ist schon ganz cool. Also da kommt dann eben auch wieder zum Beispiel diese Großtat des Kriegers zum Einsatz, die ja dann doch sehr viele kreative Möglichkeiten eröffnet, wie man so eine Kampfsituation gestalten kann.
Genau, die Großtat des Kriegers ist das, was man ansagt und der Kriegerwürfel muss die 3 oder mehr anzeigen. Das Ding nennt sich Großtat des Kriegers.
Genau. Da werfen wir gleich auch nochmal einen gesonderten Blick drauf. Schauen wir uns aber jetzt mal an, wie der Kampf so allgemein funktioniert, wie Aktionen funktionieren innerhalb des Kampfes. Was kann ich denn alles machen als Spielercharakter?
Man kann sich bewegen, eine typische Bewegungsweite. Die meisten haben 9 Meter in einer Runde und so Halblinge zum Beispiel haben nur 6 Meter. Und dann kann zusätzlich eine Aktion gemacht werden pro Aktionswürfel, den man hat. Und wenn man in höhere Stufen kommt oder wenn man mit 2 Waffen kämpft oder ähnliche Sachen, dann hat man auch mal mehr als einen Aktionswürfel. Monster haben sowieso häufiger mal mehr als einen Aktionswürfel, aber halt auch die Spielercharaktere. Man kann statt Aktionswürfel sich auch bewegen. Das geht auch immer. Eigentlich auch nichts Neues. Ne? Einmal bewegen, einmal angreifen, so das Übliche, was man eigentlich in den meisten Kämpfen in den Systemen so hat. Ja, und man kann natürlich auch zaubern. Also die Aktion ist nicht auf einen Angriff beschränkt. Man kann zaubern, man kann irgendwo hinschleichen, man kann Dinge aufheben und werfen, man kann alles Mögliche.
Trank trinken, eine Waffe ziehen oder wegstecken, auf ein Pferd aufspringen oder sowas. Das sind alles Aktionen, die man machen kann. Wir hatten uns ja gerade schon darüber unterhalten, wie es ist, wenn man angreift. Und dann gibt es natürlich noch 2 Situationen, die besonders interessant sind, nämlich einmal der Patzer und einmal der kritische Treffer. Und der Patzer ist abhängig davon, was für eine Rüstung man trägt.
Ja, das ist eine von den schlaueren Sachen von Dungeon Core Classics. Der Patzerwurf ist abhängig von der Rüstung. Also wenn man nicht gerüstet ist, würfelt man W4 auf der Patzertabelle. Und wenn man eine Plattenrüstung anhat, dann würfelt man den W16 auf der Patzertabelle. Und natürlich, je höher das Ergebnis, umso dümmer ist die Auswirkung für den Spieler. Genau. Und also immer, wenn man eine unmodifizierte 1 würfelt, dann hat man Patzer gemacht. Wollen wir einfach mal auswürfeln?
Ja, wir gehen einmal als ungerüsteter Bauer in eine Situation hinein. Wir haben nur ein W4. Das heißt, ich würfel einfach mal. Ohne besonderen Modifikator jetzt in unserem Fall. Ich habe eine 1.
Dein inkompetenter Schlag macht dich zum Gespött der Gruppe, verursacht aber sonst keinen Schaden.
Ja, das ist ein Ego-Schaden. Also reiner Ego-Schaden.
Eher ein Ego-Schaden. So schlimm ist es nicht. Wenn man keine Rüstung anhat, dann sind die Patzer eigentlich alle.
Genau, das ist alles überschaubar. Aber jetzt sind wir in einem viel weiteren Level. Der Ritter ist gerade dabei, gegen einen Drachen vorzugehen, hoch auf dem Gipfel eines Berges und hat einen Patzer gewürfelt. Das heißt, jetzt kommt der W16 zum Einsatz. Und das ist eine 7.
Du lässt deine Waffe fallen, du musst sie aufheben oder bei deiner nächsten Aktion eine neue ziehen.
Gott sei Dank war es nicht die 14. Da rutscht man nämlich aus, fällt hintenüber und liegt wie eine Schildkröte auf dem Rücken.
Genau. Und fuchtelt mit den Gliedmaßen.
Ja, ja.
Genau, schön, ja, ja. Ja, genau. Also das finde ich ist ziemlich schlau. Da sind dann alle ganz froh in den Trichtern, dass die Bauern normalerweise keine Rüstung anhaben, weil da würfelt man halt nur W4.
Der andere Teil, der ebenfalls sehr interessant ist, neben den Patzern, ne, so wie oben, so unten, das bedeutet also, wenn ich besonders gut würfle, also eine 20 würfle, dann habe ich einen kritischen Treffer. Das ist nicht immer dieselbe Tabelle, die sind unterschiedlich, die Tabellen. Und zwar reicht das von Stufe 0 und alle Zauberkundigen, was natürlich großartig ist, weil die Zauberkundigen genauso stark sind wie ein Stufe 0 Bauer, zumindest was den kritischen Treffer angeht, bis hin zu Diebe und Elfen und natürlich auch die Halblinge, Kleriker und die Zwerge. Das geht dann aber noch weiter, dass Zwerge und Krieger noch weitere Tabellen haben. Die haben nämlich tatsächlich nicht nur die größte Chance, so einen kritischen Treffer zu würfeln, sondern die haben auch die gefährlichsten kritischen Treffer.
Die Tabellen verändern sich einfach je nach Stufe. Also ein Krieger der Stufe 1 oder 2 hat eine, ich nenne es mal, harmlosere Tabelle als ein Krieger der Stufe 3 bis 4. Und es gibt dann auch noch einen Crit-Bereich, der ist von der Stufe abhängig. Man hat also nicht nur bei einer gewürfelten 20 einen kritischen Treffer, sondern eventuell sogar schon bei einer 18, 19 und 20, was natürlich dann die Tödlichkeit des Kriegers oder des Zwergen nochmal erhöht. Auch eine nette, einfache Regelung, die Leute mächtiger kämpfen lassen kann und dass sie nicht ganz so abstinken gegen die ganz mächtigen Magier, die einfach mit unglaublichen Zaubern um sich werfen können.
Das stimmt, ja. Ja, wollen wir dann einfach mal gucken, wie es ist, als Krieger einen kritischen Treffer zu machen auf Stufe 1 und dann schauen wir uns die anderen zwei Krieger-Tabellen auch nochmal an, da um mal zu sehen, wie mächtig die dann noch werden.
Wir können einfach mal die Zahlen direkt vergleichen. Machen wir das doch mal. Dann würfel doch mal den Würfel für den Crit.
Das ist eine 17.
Oh, das ist ja bestimmt. Das ist
schon nicht so schlecht, ja.
Wütender Schlag wirft das Ziel zu Boden. Nochmal angreifen.
Das war Stufe 1 sozusagen.
Das war Stufe 1. Bei Stufe 3 bis 4 wäre es: Kniescheibe des Feindes explodiert zu rotem Nebel. Die Bewegungsrate des Gegners sinkt auf 0 und du machst einen weiteren Angriff. Das ist schon eine Nummer krasser. Und dann haben wir jetzt Stufe 5 plus, also ab 5 hört es dann auf, die 17. Das Ziel wird ausgeweidet und verschüttet seine Eingeweide auf den Boden. Der Gegner stirbt sofort vor Schock.
Ja, das dürfte dann auch entsprechend Eindruck machen bei den anderen Gegnern, wenn man
vermutlich,
das macht.
Ja. Moralregeln gibt es ja sogar auch noch insofern. Das Schöne ist, es gibt also nicht nur für die Charakterklassen unterschiedliche Crit-Tabellen, sondern es gibt auch für die Monster unterschiedliche Crit-Tabellen. Das heißt, ein Riese hat eine andere Tabelle als ein Drache und glaube ich hatte noch nie so viel Spaß, eine Tabelle zu lesen wie die Crit-Tabelle des Riesen, der Untoten und der Drachen. Das war wahnsinnig unterhaltsam, wenn ich das einfach so sagen darf. Eine schöne, einfache Möglichkeit, so eine ikonischen Gegner, nenne ich es mal, auch zu was wirklich Besonderem zu machen. Man kann wahrhaftig vom Riesen in den Boden gestampft werden. Dann ist man irgendwie 1W6 Zentimeter in den Boden gerammt, ist ein bisschen kürzer und hat einen extra Schaden auf den Kopf gekriegt und so. Das ist sehr unterhaltsam.
Wir werden da im weiteren Verlauf des Podcasts noch drauf eingehen. Wir werden mit Sicherheit noch eine Folge über die Monster machen, weil gerade auch Monster sehr besonders sind bei Dungeon Core Classics. Das ist irgendwie nichts, was man irgendwie kennt. Außer so, da sind natürlich so ein paar Standards dabei, aber die tauchen dann interessanterweise nie in den Abenteuern auf. Und gerade bei Drachen kann man genauso wie bei magischen Gegenständen erstmal anfangen, einen Drachen zu erstellen mit Zufallstabellen. Also da ist auch jeder Drache völlig einzigartig. Als Krieger kann ich nicht nur sehr gut kritische Treffer verursachen, als Krieger kann ich nämlich auch noch Großtaten vollbringen. Denn ein Krieger ist was Besonderes und auch ein Zwerg kann das. Und es lohnt sich, die Sachen sich ein bisschen genauer anzuschauen, weil, wie du schon sagtest, der Krieger ist ja die Klasse, die in normalen Oldschool-Spielen relativ einfach regeltechnisch funktioniert. Der läuft hin, der greift an und dann geht es im Grunde um die Kreativität des Spielers, was er so machen kann. Bei Dungeon Core Classics wurde diese Kreativität dann mit ein paar Regeln unterfüttert, nämlich mit diesem Kriegerwürfel. Wie funktioniert das genauer?
Wie vorhin schon erwähnt, man kriegt abhängig von der Stufe einen Kriegerwürfel mit dazu. Der geht von W3 bis hoch zu W10 plus 4. W10 plus 4 ist wirklich schon wahnsinnig hoch.
Ja, und das ist nicht letzte nur, Stufe ist das, ja.
Letzte, genau. Also es geht ja mal bis Stufe 10 hier maximal. Und nicht nur wird das dazu gezählt, ne? Also wenn wir jetzt mittlere Stufe sind, wir haben jetzt meinetwegen einen Kriegerwürfel von W6, dann würfeln wir einen W20 und einen W6 und dann wird natürlich allein die Zahl höher. Das heißt, der flexible Bonus sorgt dafür, dass wir den Gegner leichter treffen. Und man kann dann halt diese Großtat machen. Und die Großtat gelingt, wenn der Kriegerwürfel eine 3 oder mehr zeigt und der Gegner getroffen wurde. Da gibt's unterschiedliche Sachen. Man könnte zum Beispiel einen Dämon, der durch ein Tor geschritten ist, den durch das Tor zurückdrängen. Das wäre eine so eine Tat. Man kann Blendangriffe machen, man kann entwaffnen, zurückstoßen, so Präzisionsangriffe machen. Man kann Leute umwerfen, spezielle Manöver machen, um eine Gruppe von Leuten neu zu formieren, wenn die sich gerade auflösen. Defensive Manöver, waffenspezifische Sachen, die mit den Waffen zu tun haben, spezielle Markenzeichen etc. etc. Da kann man also sehr kreativ in den Kampf nochmal eingreifen. Und es gibt hier also auch so ein paar Seiten, wo die wichtigsten Sachen aufgelistet sind. Im Endeffekt habe ich eben gerade mehr oder weniger die wichtigsten Überschriften hier vorgelesen. Und da sind dann jeweils so kleine Tabellen drunter und kleine Ideen, was man so alles machen kann. Und je höher man würfelt beim Kriegerwürfel, umso besser sind auch die Auswirkungen nochmal.
Das sind aber nur Beispiele innerhalb des Kapitels. Also man ist als Spieler dann eingeladen, wirklich sich eigene Dinge zu überlegen. Es kann also auch dazu führen, dass man eben den Augapfel des Schleimwesens irgendwie nimmt und zerdrückt oder sowas, damit es nicht mehr sehen kann. Oder man kann irgendwie versuchen, das brennende Öl in das Maul des Ogers zu werfen oder so. Man soll im Grunde nicht nachschlagen innerhalb des Buches, sondern man soll wirklich gucken, wie das eben am Spieltisch funktioniert und wie die Situation das Ganze hergibt.
Und es wird empfohlen, weil diese speziell von jeder einzelne Angriff ist irgendwas Besonderes. Ich kenne keine Gruppe, wo sich das nicht irgendwann abnutzt. Irgendwann fällt einem einfach nichts Kreatives mehr ein. Und das wird natürlich hier auch bedacht. Das Ding ist ja gespieltestet bis zum Augenstillstand sozusagen. Man legt ein Markenzeichen fest und die schlagen vor, dass man sich einfach auf der Rückseite vom Charakterbogen notiert, was man macht, wenn man nichts sagt als Krieger. Dann kann man durchaus sagen, wenn mein Kriegerwürfel eine 3 zeigt, ist es ein Blendangriff. Wenn er eine 4 zeigt, versuche ich den Gegner zu Fall zu bringen. Und wenn er eine 5 zeigt, dann was auch immer, mache ich meine waffenspezifische Großtat. Das kann man sich so auf dem Charakterbogen notieren. Und wenn man gerade mal keinen kreativen Einfall hat, ist man trotzdem ein cooler Krieger, weil man besondere Sachen mit seinem Kriegerwürfel anfangen kann.
Genau, und diese waffenspezifischen Großtaten, die sind dann eben, wie der Name schon sagt, speziell auf die Waffe zugeschnitten. Das heißt also, mit meiner Streitaxt zertrümmere ich das Schild und mit meiner Lanze kann ich bei einem Wurf jemanden durchbohren oder sowas. Das ist eigentlich dann die Idee dahinter. Das
finde ich wieder mal eine sehr schöne Regelung, wie man den Krieger, der bei den OD&D-Spielen, also bei den Oldschool-Geschichten, ist der ja doch relativ dröge. Das ist so... Ja, alle können sich irgendwas Cooles ausdenken und er hat halt den besten Angriffswurf und macht den größten Schaden. Und ab Stufe 6, wenn der Magier einen Feuerball hat, steht er eh nur daneben, während der Magier die Leute wegblastert. Das ist hier schon schlauer gelöst, finde ich. Macht Spaß.
Es ist ja so, dass der Zauberwirker durchaus sehr viel Liebe bekommt bei Dungeon Core Classics. Aber ich finde diese relativ kleine Mechanik des Kriegerwürfels und der Großtat des Kriegers, finde ich das eigentlich ganz gut gelöst, dass der Krieger irgendwie nicht ganz so in den Hintergrund gedrängt wird in den höheren Stufen. Und gleichzeitig habe ich noch eine Frage. Ich glaube ja, dass diese Großtaten auch dazu dienen, die Krieger voneinander unterscheidbarer zu machen. Was meinst du denn dazu?
Bestimmt sogar. Das ist einfach, dass man ein kleines bisschen mehr Individualität und ein kleines bisschen mehr Kreativität in den Kampf reinkriegt. Also bei OD&D, bei dem Oldschool D&D, da unterscheiden sich die Krieger durch die magischen Gegenstände, die sie haben. Vielleicht noch durch die Waffe, die sie benutzen. Aber im Großen und Ganzen ist ein Krieger der Stufe 5 halt ein Krieger der Stufe 5. Während hier durch die Markenzeichen, die speziellen Großtaten, die man sich festgelegt hat und so weiter, unterscheidet man sich schon. Auch innerhalb des Kampfes, sag ich mal. Ne? Bei OD&D unterscheiden sich eher außerhalb des Kampfes und hier dann auch innerhalb des Kampfes. Also ich denke schon, ob das Design-Ziel war, weiß ich gar nicht mal. Nehme mal an, dass das Hauptdesign-Ziel war, Kampf kreativ zu kriegen und den einfach was Besonderes in die Hand zu drücken. Aber ist ein netter Nebeneffekt, denke ich.
Unter den Krieger fällt ja eben der Retter sowie der Barbar, ne? Und beide wären ja irgendwie völlig anders. Und beide hätten dann auch für mich irgendwie völlig andere Großtaten zu vollbringen. Das finde ich eigentlich ganz interessant und auf eine sehr erzählerische, sehr regelleichte Mechanik gelöst. Also es gibt keine besondere Prestigeklasse dann oder sowas, sondern vielleicht entwickelt sich dann im Spiel so das Markenzeichen des Barbars, ne? Und alles klar, er hat es wieder geschafft, er hat wieder einem die Haare abgeschnitten im Kampf oder so.
Genau, irgendwie sowas.
Genau. Okay, ja, schauen wir uns mal an, wie es ist, wenn der Kampf sich dem Ende zuneigt und es wirklich um Leben und Tod geht. Wie funktioniert das genau mit Schaden und Tod?
Also ein Stufe 0 Charakter, der 0 Trefferpunkte hat, ist tot. Punkt aus. Ne? Also wenn ich mit W4 Trefferpunkten ins Abenteuer gehe und einen Krieger mit einem Schwert, das W8 Schaden verursacht, nehme ich immer gerne als Beispiel, habe ich auch schon beim Trichter erwähnt, dann ist der 0. Stufe Charakter einfach relativ schnell nicht mehr dabei. Sehr schön ist aber, dass ab Stufe 1 schon wird die Tödlichkeit ein bisschen gesenkt. Ist halt auch immer so eine Sache, wenn man irgendwie andauernd einen neuen Charakter machen muss, irgendwann wird es ja langweilig. Die Gefährlichkeit bleibt, die Gefahr, dass die komplette Gruppe ausgelöscht wird, bleibt auch, weil die besondere Regelung hier, wenn man umfällt, ist, dass man gerettet werden kann. Das läuft dann über Verbluten. Wer auf 0 Trefferpunkte oder niedriger kommt, der verblutet. Und das ist, was die Freunde ein bis mehrere Runden Zeit haben, um den besagten Charakter zu retten. Und das ist abhängig von der Stufe. Also ein Stufe 1 Charakter, der auf 0 Trefferpunkte gebracht wird, verblutet innerhalb von einer Runde und ein Stufe 5 Charakter verblutet innerhalb von 5 Runden. Und man kann das dann über Heiltränke machen oder Kleriker können Hände auflegen. Das heißt, da ist das Heilen nicht nur über einen Zauberspruch geregelt, sondern halt über eine Fähigkeit, die sie immer wieder anwenden können. Und wenn das innerhalb dieser kurzen Zeit geschieht, kann damit der Charakter gerettet werden. Wenn das aber nicht passiert, hat man nach dem Kampf immer noch die Möglichkeit, den Körper zu bergen. Und dann besteht nochmal eine Chance, dass er dann doch gar nicht tot ist. Das ist dann so die klassische Filmsituation. Man sieht ihn umfallen und alle denken, er ist verblutet. Und ach nee, er hat doch Glück gehabt, er hat es doch noch irgendwie geschafft. Und das läuft über einen Glückswurf.
Das ist im Grunde die Situation, die Hobbits, die von den Uruk-hai mitgenommen werden. Und dann denkt man, ach mein Gott, die sind tot. Nee, doch nicht. Die sind nur schrecklich bewusstlos und werden dann mitgeschleift, ja.
Finde ich, ist auch eine nette Regelung. Das ist schon natürlich sehr erzählerisch, passt aber wieder wahnsinnig zum Anhang N natürlich. Und ist halt einfach eine schöne Möglichkeit, dass eben auch einer, der tot ist und irgendwie Pech hatte und ein bisschen abseits lag, dass der doch noch irgendwie gerettet werden kann. Aber es ist natürlich Risiko, wird gewürfelt und bleibt dann dadurch spannend. Das ist Schaden und Tod.
Und wenn der Kampf vorbei ist, kann man natürlich seine Trefferpunkte heilen. Zum Beispiel auf magischem Wege, aber eben auch auf ganz normalen Wege. Also man kann sich ausruhen. Einen Tag lang komplett auszuruhen im Bett bringt sozusagen 2 Trefferpunkte zurück. Eine Nacht auszuruhen bringt 1 Trefferpunkt zurück. Das heißt also im Grunde sind Trefferpunkte eben nicht nur tatsächliche Wunden, sondern es ist eben auch eine gewisse Form von Erschöpfung. Nicht alles, was irgendwie Schaden anrichtet, ist sofort der kritische Treffer, den wir vorhin ausgewürfelt haben.
Genau, deswegen ist man auch noch voll einsatzbereit, bis man eben bei 0 Trefferpunkten ist. Das ist ja immer so eine heiße Diskussion. Wenn ich so stark verletzt bin, warum hat das keine Nachteile? Das liegt daran, dass die Trefferpunkte Kampfglück und ich weiß nicht, was alles zusammenfassen. Also das ist nicht eine reine Verletzung.
Gleiches gilt übrigens auch für die Attributswerte. Die erholen sich auch alle bei einer Rast um einen Punkt, bis auf Glück. Glück erholt sich so nicht. Warum ist das wichtig mit diesen Punkten? Das werden wir wahrscheinlich im nächsten Podcast hören, wenn es um Magie geht. Denn der Zauberkundige ist dafür bekannt, gerne mal seine Attributspunkte auszugeben, um seine Zaubereffekte zu verbessern.
Jo, ich denke, damit haben wir das Wichtigste von Kampf gesagt. Schaden ist geklärt, Kriegerwurf wurde erklärt und die Besonderheiten der kritischen und der Patzer-Tabellen. Ich denke, wir können dann nächstes Mal weitermachen, wenn es um Magie oder worüber wir uns dann auch immer unterhalten wollen geht. Dann bis nächstes Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.
Tschüss.
So, Intro und Outro stammen von dem Album The Spellbreaker EP. Das Stück heißt 100 Years in Helheim und die Band heißt Tritrachion. Oder Tritrachion, ich bin nicht ganz sicher. Das Ganze steht unter Creative Commons 4.0 Lizenz und die Band ist auch bei Spotify zu finden. Oder ihr folgt einfach dem Link unter diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss!